Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Dass Gott groß ist, haben viele von uns schon erfahren. Und ich freue mich, dass der Daniel Kappel jetzt kurz zu uns kommt. Ja, wir hatten die letzten Sonntage schon ein paar Leute interviewt, die einfach von sich erzählt haben aus ihrem Leben, was sie an Gott begeistert und wie sie Gott erlebt haben. Ich habe dich heute Morgen schon gehört im Radio. Ich lege mal kurz einen Werbeblock ein für alle, die schon ganz früh wach sind am Sonntag zwischen 7 und 8. Da ist unter anderem auch der Daniel zu hören in der Sendung Aufgewacht auf Radio Gong. Also könnt ihr gerne mal einschalten, wenn ihr morgens mal richtig gute christliche Musik hören wollt und ein paar schöne Beiträge. Ja, vielleicht sagst du uns sonst oder mal, was du sonst noch machst, wenn du nicht Sonntag zwischen 7 und 8 im Radio Gong Studio sitzt.
Okay, guten Morgen. Ja, sonst schlafe ich um die Zeit. Danke für die Werbung. Also ihr wisst ja schon, ich heiße Daniel. Ich bin 27, verheiratet mit Ulrike. Die kennt ihr vielleicht vom Büchertisch. Und ich bin Chemiker und arbeite hier an der Uni in Würzburg.
Ja, super. Und du hast ja Gott kennengelernt, ihn erlebt. Und ja, ich will dich jetzt einfach fragen, was dich an Gott oder am Glauben begeistert und fasziniert.
Okay, also vielleicht muss ich kurz erstmal zu mir sagen, dass ich jemand bin, der gern Sachen selber anpackt, was organisiert, einfach selber macht. Und wenn man so ist, dann lernt man relativ schnell oder jeden Tag wieder die eigenen Unzulänglichkeiten kennen und was man eben nicht hinkriegt, obwohl man es will. Und deswegen fasziniert mich an Gott, dass er so unendlich kompetent in allen Bereichen ist, dass sein Wirken einen viel größeren Weitblick hat, als ich das mir irgendwie jemals vorstellen könnte oder selber hinkriegen könnte. Und dass das, was er anpackt, einfach immer gelingt.
Ich danke dir, kurz und prägnant. Vielen Dank. Jetzt freuen wir uns auf die Predigt von Gott.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf meine eigene Predigt jetzt so freue. Ich bin irgendwie heute Morgen so ein ganz relaxter Morgen. Die Band war heute so relaxed. Und ich fand es in so einem angenehmen Sinne so ruhig. Es hat mich richtig, richtig toll beruhigt. Der Christoph hat vorhin auch schon mal sowas gesagt, das ist heute irgendwie so ein relaxter Morgen. Und ich hoffe, dass er auch relaxed bleibt. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass er relaxed bleibt, halt, indem ich jetzt hier Postbote spiele, das vierte Mal. Und damit es vielleicht relaxed bleibt, bete ich am Anfang mal mit uns. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Ruhe bist, bei dem man zur Ruhe kommen kann, bei dem man im Moment abschalten kann, bei dem man auch länger abschalten kann und wo man sich bei dir besinnen kann auf das, was wirklich wichtig ist, was uns wirklich angeht, was wirklich mit dieser Welt los ist. Ich bitte dich darum, dass wir heute wirklich Post von dir bekommen, nicht Post von Menschen, sondern dass du mit uns hier dabei bist und dass du uns die Worte in den Mund und ins Herz reinlegst. Amen. Also, zum vierten Mal Post heute Morgen. Post, eine Nachricht, die in eurem Briefkasten liegt. Briefkasten, den ihr so öffnet, schaut auf den Absender, was da vielleicht draufsteht und wundert euch, was dieser Absender wohl schreibt. Der eifrige Postbote, der uns die Post normalerweise bringt. Wer bekommt von euch eigentlich so normal regelmäßig viel Post nach Hause? Gibt es das noch? Gibt es Leute, die viel Post kriegen? Also im Beruf, ich bin ja Anwalt und da überschwemmt mich täglich Papierpost noch und nöcher. Wir haben auch schon zig Leute gesagt, das muss man irgendwie ändern, du musst mal irgendwie so das papierlose Büro einführen. Also wenn mir das mal richtig erklären kann, wie das funktioniert, mögen wir in Ruhe mit mir sprechen. Es geht eigentlich nicht so im Beruf, da kriegt man halt von Versicherungen, von allen möglichen anderen Leuten kriegt man irgendwelche Post und muss ja auch diese Post abheften und irgendwie archivieren und so weiter. Aber im Privatleben, zu Hause bei uns in Margitshöchern haben wir Briefkasten, da liegt fast überhaupt nichts mehr drin. Das ist total selten geworden. Früher, als ich noch Student war in Würzburg, da habe ich wirklich fast täglich Post bekommen von alten Freunden aus meiner Schulzeit. Die haben irgendwo dann in Hamburg und in Köln studiert und die haben mir seitenlang geschrieben, was sie so alles erlebt haben und so ihr täglicher Kampf mit dem Lehrstoff, den sie gerade bearbeiten, ihre Suche nach Liebe, irgendwas über Musik, wir sind also Musikfreaks halt bei uns im Freundeskreis und irgendwelche lustigen Geschichtchen oder meine Eltern haben mir sehr häufig geschrieben und so erzählt, was gerade so faktisch los ist zu Hause. Die Freundin hat was geschrieben, schönere Sachen dann auch halt, ne? Oder einfach Kataloge, Zeitschriften, Abos, weiß halt ja was. Briefkasten war immer voll, man macht ihn auf, da prasselt ihr irgendwas raus halt, ne? Und heute bei mir so zu Hause fast nichts mehr, eigentlich nur noch E-Mails. schnell so dahin gehuscht irgendwie mit vielen Rechtschreibfehlern und mal eben so, ne, hi, ciao und tschüss und so. Und Rundmails, Messages über Twitter, dann so für die ganzen modernen Leute oder Facebook, da steht dann mal irgendwas und dann kriege ich mit, was die anderen Leute gerade so machen. Post fast null. Ja, und der Ausgangspunkt unserer Reihe hier, unserer Postreihe, ist ja der Begriff Evangelium, wie der Christoph das vor 3 Wochen so schön erklärt hat. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes als gute Nachricht, eine schöne Nachricht auf Deutsch gesagt halt. Ne? Was ist denn für mich eine gute Nachricht, die in meinem Postkasten liegen könnte? Und das kommt natürlich für mich und für euch ganz drauf an, wer man ist, in welcher Situation man sich gerade so befindet. Meine Vorgänger, zweimal Christoph, einmal die Kirsten, die haben ja so über verschiedene Typen gesprochen, als Postempfänger, Macher, Hilfesuchende, Gerechtigkeitsfreaks, und wir haben auch schon gehört die letzten 3 Wochen, dass Gott relativ attraktive Angebote für diese Persönlichkeitstypen hat. Persönlichkeitstypen sind sehr vielfältig, also man kann das sicherlich nicht auf diese 4 Typen reduzieren, die wir hier gerade mal anreißen, aber es gibt zumindest so für diese Grundtypen gibt es ganz attraktive Angebote. Also möchte ich hier am Anfang einfach nochmal fragen, jetzt sind ja sehr, sehr viele Leute hier, wie ja vorhin schon angesprochen worden ist, das ganze Kino, ihr sitzt alle ganz verteilt, seid alle ganz unterschiedliche Leute. Über welche Post würdest du dich denn persönlich mal richtig freuen? So, welche Nachricht, die du nach Hause bekommst in einem Briefumschlag, würde dir so ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder dir so eine tiefe Befriedigung verschaffen, wo du sagst, ah, super und so. Was würde dich mal so richtig vom Hocker reißen? Kommt einmal ein Bild mit einem schönen Postüberbringer. Also ich selbst habe leider in letzter Zeit wenig Freude gehabt, wenn ich meine Privatpost aufgemacht habe, in meinen Briefkasten geguckt habe. Da haben doch so wildfremde Menschen auf der A45 ein Bild von mir geschossen und wollten dafür 20 Euro haben. Zum Beispiel ist ein Beispiel, ich habe so ein Auto zahlt, halt, Bild war gar nicht so gut, aber ich dachte, naja, wenn sie schon gemacht haben, dann gebe ich immer Geld dafür halt. Ne? Und dann irgendwie so kurz vor Weihnachten schreibt mich das Finanzamt Würzburg freundlich an und schreibt so, ich sollte mal so bis Mitte Februar eine Summe überweisen, mit der meine Eltern so in den 60er Jahren ein Reihenhaus gebaut haben. War ich mal kurz geschockt ein paar Sekunden, und das ist auch der Grund, warum ihr mich hier 3 Monate lang nicht gesehen habt, weil ich musste dann so ab Februar mal meine Steuererklärung der letzten paar Jahre mal auf Vordermann bringen. Und siehe da, letzte Woche habe ich es geschafft. Aber ja, das war erstmal keine schöne Post, halt, wenn da so Zahlen drin sind, die erstmal so ein bisschen irreal erscheinen. Und keine Panik, also ist alles wieder gut aufgelöst und man musste halt es nur mal machen und dann ist das Finanzamt auch wieder zufrieden. Und auch ansonsten so allerlei Unerfreuliches, was so hereinflattert. Und irgendwie wäre ich mal persönlich mal wieder richtig reif für eine gute Nachricht, für irgendeinen schönen Brief, wo mal irgendwas Schönes drinsteht. Eine tolle, unerwartete Überraschung, mit der man naturgemäß nicht rechnet. Oder eine Lösung für eines meiner vielen Lieblingsprobleme, die ich immer mit mir rumschleppe. Ja, ich habe es nämlich persönlich eigentlich ganz gerne immer so schwarz auf weiß. Ein klares Wort, eine überzeugende und durchdachte Lösung, die einem angeboten wird. Und muss ich um Entschuldigung bitten, das hat das Jurastudium ein bisschen aus mir gemacht, dass man so veranlagt ist. Aber ganz ehrlich gesagt, war das eigentlich nur noch so das kleine Spitzelchen oben, so auf dem Kosakenzipfel irgendwie. Ich war eigentlich vorher immer schon mein ganzes Leben lang neugierig, wollte den Dingen auf den Grund gehen und wollte verstehen, warum etwas so ist, wie es halt nun mal gerade ist. Und ich bin immer total überrascht, dass es so viele Leute gibt, denen es eigentlich wurscht ist, was in der Welt um sie herum passiert, wie die Welt so ist. Die es nicht interessiert, wie unser Staat eigentlich so funktioniert, warum ein Songtext eigentlich so ist, wie er ist, was er aussagt, was die Leute sich eigentlich dabei gedacht haben, wie der menschliche Körper funktioniert, ob das Weltall zum Beispiel unendlich ist und wenn es nicht unendlich ist, was ist dann hinter dem Ende? Ja, ungefähr, ne? Und vielleicht bist du ja jemand, vielleicht erwischt dich ja heute Morgen so auf dem gleichen Fuße, vielleicht bist du ja auch so jemand. Ich würde ihn vielleicht mal nennen, ein Denker, ein natürlich geborener Skeptiker, ein Kopfmensch. Es gibt ein berühmtes Kunstwerk, das diesen Persönlichkeitstypus dann auch gleich mit seinen Problemen, man sieht ja so, ne, da hat jemand ein sehr schweres Haupt, auf das er seine Faust da drauf legt, sagt, also das ist ein Nachdenker. Und was sind Anzeichen dafür? Ein bisschen auf die Sprünge helfen, vielleicht liest du gerne. Wenn du dir etwas Neues kaufst, irgendein technisches Gerät vielleicht, dann studierst du erst einmal die Gebrauchsanweisung, anstatt wild an dem Gerät rumzuprobieren. Das ist dieser andere Typus. Erstmal hinstellen, erstmal gucken, so, welche Lämpchen leuchten dann auf oder so. Nee, du liest erstmal ganz in Ruhe die Gebrauchsanweisung und danach weißt du dann ganz genau halt, weil es gibt ja manche Dinge heute, Satzmedizin oder irgendwas halt, da könnte man eine Doktorarbeit drüber schreiben, wie die Dinger funktionieren. Du weißt dann nachher nach diesem Studium der Gebrauchsanweisung genau, was man jetzt alles ausprobieren kann. Vielleicht hast du als Kind gerne Lexika durchgeblättert und hast begeistert über unbekannte neue Dinge gelesen. Und wenn dir irgendjemand etwas erzählt, das in irgendeinem Gespräch mit über irgendein Thema, wo du dich vielleicht mal gar nicht so richtig auskennst, dann fallen dir gleich gute Gegenargumente ein, gegen das, was dir da erzählt wird. Und dich begeistert, wenn jemand eine richtig gute, begründete Meinung hat, du hast Respekt vor ihm, auch wenn du nicht seiner Meinung bist. Also voreilige Zustimmung oder so blinder Glaube ist dir zutiefst suspekt. Außerdem weißt du auch, was suspekt heißt. Nun, besonders interessiert dich natürlich die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem, was damit so zusammenhängt. Eine ziemlich knifflige Frage, die Frage nach dem Leben und dem Universum. Und über die kann man schon mal so 7,5 Millionen Jahre nachdenken. Und unser Videoteam da oben kann schon mal das vorbereiten. Jetzt kommt ein Oldschool-Film aus den 80er Jahren. Und die Vorgeschichte zu dieser Szene, die wir gleich sehen, ist diejenige, dass da eben an einem großen Computer, der heißt Deep Thought, der tiefe Gedanke, an den wird eine Frage gestellt, nämlich die entscheidende Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und dieser Computer sagt, oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage, da muss ich mal kurz drüber nachdenken, wie lange? 7,5 Millionen Jahre. Wir sehen jetzt gleich, was nach den 7,5 Millionen Jahren für eine Auflösung kommt.
Das war sehr aufschlussreich, aber was ist mit der Erde, den Mäusen und so?
Das wird ja alles noch klar werden. Bist du nicht neugierig darauf, was der Computer mitzuteilen hatte? 7,5 Millionen Jahre später?
Ja, ziemlich.
Gekommen. 7,5 Millionen Jahre haben wir gewartet.
Vor 75.000 Generationen haben unsere Ahnen dieses Programm ins Rollen gebracht. Und nach all dieser Zeit sind wir die ersten lebenden Wesen, die den Computer widersprechen hören.
Eine ehrfurchtgebietende Aussicht.
Lieber.
Die Lord wird gleich sprechen.
Guten Abend.
Bin ich.
Jetzt?
Jetzt?
Mann.
Ich glaube allerdings nicht, dass sie euch gefallen wird.
Das macht nichts. Wir müssen sie erfahren.
Na schön.
Was ist?
Sie gefällt euch bestimmt nicht.
Sag's uns.
Die Antwort auf die große Frage.
Ja?
Nach dem Leben, dem Universum und allem.
Ja?
Lautet.
Ja.
Lautet.
Ja.
42. Das war eine sauschwere Aufgabe.
42? Ist das alles? Was du nach 7,5 Millionen Jahren vorbringst?
Ich glaube, das Problem ist, dass euch nie richtig klar war, wie eigentlich die Frage lautet.
Aber es war doch die große Frage. Die letzte aller Fragen nach dem Leben, dem Universum, nach einfach allem.
Ja, aber was ist das eigentlich?
Was? Na, einfach alles. Verstehst du? Einfach alles.
Genau. Ihr müsst erst einmal wissen, wie die Frage wirklich lautet, um zu wissen, was die Antwort bedeutet.
Na schön.
Tja, das Problem mag vielleicht tatsächlich sein, dass man gar nicht so richtig weiß, wie die Frage eigentlich lautet. Das war natürlich ein Ausschnitt aus dem BBC-Film Per Anhalter durch die Galaxis. Da gibt es insgesamt 5 Bände einer Trilogie. Und also den kann man heute nochmal ganz gut nachdenken. Das ist ganz frisch vertont von Christian Ulm, habe ich mir letzte Woche gekauft. Super toll, um sich das mal so als Hörspiel anzuhören. Also, vielleicht auch bei uns das Problem halt, wir wissen vielleicht eigentlich gar nicht so richtig, wie die Frage eigentlich lautet. Und was meint ihr denn überhaupt, kann uns die christliche Religion befriedigende Antworten auf unsere grundlegenden Fragen geben? Jetzt stelle ich mal ein paar Fragen. So, was passiert hier eigentlich auf der Erde? Das ist eine Frage. Und warum gibt es mich eigentlich? Hat das Leben überhaupt einen Sinn? Gibt es Gott? Und wenn das alles so ist oder wenn es auch nicht so ist, was soll ich dann eigentlich tun? Und was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und ganz ehrlich gesagt, fällt mir auf, dass das Christentum insgesamt oft als hinterwäldlerisch, weltfremd und auch so ein bisschen als naiv blindgläubig wahrgenommen wird. Ein paar Beispiele gefällig. Das sind jetzt nur angerissene Beispiele, da könnte man jeweils selber eine Predigt drüber halten, was ich heute nicht tun werde. Ich hau nur mal ein paar Sachen rein. Evolution, Kreationismus, die berühmte Debatte. Gestern auch versucht, auch noch so einen Clip zum Thema Evolution und Kreationismus zu finden. Das ist nicht so einfach, aber vielleicht kennen ein paar von euch diese Debatte. Was stimmt denn jetzt vielleicht die Evolutionslehre, dass also eine natürliche Auswahl der Arten da ist und darüber so unsere Entwicklung der Erde kontrolliert wird? Ein natürlicher Ablauf? Oder ist es vielleicht mehr so, dass Gott am Anfang mal alles gemacht hat und es ist immer so geblieben? Ganz plakativ ausgedrückt. Da ist irgendwie das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass Oliver Pocher durch ein Einkaufszentrum in Dresden gelaufen ist und ungefähr 20 Leute gefragt hat, so Evolution, was das für ihr Leben bedeutet. Und die meisten so Evolution grinsen und so, die wussten nicht mal, was Evolution ist. Aber das ist ein Thema, womit Christen immer so unangenehm auffallen. Ich finde manchmal ein bisschen blöd, also wo man wirklich sich an Punkten da verausgabt halt, die ein bisschen ein Randschauplatz überhaupt von irgendwelchen Anschauungen sind. Zweites großes Thema, wo Christen immer mit auffallen, jetzt auch gerade der Papst in Afrika, Sexualität, Verhütung, Homosexualität, Umgang mit Sex außerhalb der Ehe, das sind immer Themen, da werden große plakative Äußerungen dazu gemacht und dann empfinden die Leute immer so, die Christentum ist eine sexualfeindliche Religion oder da werden irgendwelche weltfremden, nicht modernen, nicht zeitgemäßen Antworten darauf gegeben. Drittes Beispiel ist vielleicht so ein bisschen kirchliche Dogmen. Das betrifft jetzt weniger uns, sondern mehr die katholische Kirche, die ja Dogmen ausgibt und bestimmte Dinge verlautbaren lässt, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen sollen. Jungfrauengeburt werfe ich mal so als Stichwort rein. Dann Leute, kann man mal so sagen, aber ob das so alles so wahr ist. Wo die Kirche auch nicht so ganz besonders gut mit auffällt, ist allgemein soziale Kompetenz und vielleicht auch Toleranz. Das sind so ein paar Stichworte, die vielleicht so in der Größenordnung Intellektuelle auf der ganzen Welt bewegen und wo ich manchmal so einen Eindruck habe, dass die Leute den Eindruck haben, dass die Kirche darauf keine wirklich guten Antworten bietet. Für denkende Menschen erscheint dann die Kirche, der christliche Glaube, der Gott, der an die Christen glauben, auf den ersten Blick erstmal ein bisschen wenig attraktiv. So, das sollen Antworten auf moderne und postmoderne Fragen sein. Und dann auch so diese Bibel, die damit schwingt. Ein jahrtausendealtes Buch, das in der Antike spielt, mit Bauern, Fischern, Königen, Wanderpredigern, Schafen. Ja, also lauter so Sachen, die in unserem Leben irgendwie in der Form gar nicht richtig vorkommen. Und ist das nicht ein bisschen so Anno Tobak, dass wir uns mit sowas beschäftigen? So ungefähr so aktuell wie der Krieg um Troja oder Caesar in Gallien oder die ersten Olympischen Spiele in der Antike. Alles so Sachen, die aus der Zeit auch kommen. Halt, ne? Na, viel wichtiger nochmal, ja, wo ist denn dieser Gott gerade, über den wir immer hier sprechen halt? Ne? Wir behaupten hier immer dreist von vorne, hier im Kino zum Beispiel. Ne? Oder vielleicht auch gerade in Würzburg am Alten Kran oder auf der Festung oder in Kuala Lumpur oder überall gleichzeitig. Ja, aber wo ist er denn gerade? Ja? Also hat ihn jemand von euch heute Morgen irgendwo gesehen? Vielleicht hier, vielleicht irgendwo auf dem Kinosessel unentdeckt? Neben euch, nicht so richtig hingeguckt oder sowas, oder vielleicht als anonymer Musiker in einer Band irgendwo, der so im heimlichen Hintergrund mitgespielt hat, oder vielleicht irgendwo an der Decke, wenn wir so hochgucken, oder vielleicht doch mehr so im Himmel. Ja, das ist ja echt eine Frage halt, wo kann ich denn Gott finden und ihm mal ein paar Fragen stellen, so nach dem Leben, dem Universum und allem, wie man das dem Computer hier diese Fragen da eben auch aufgegeben hat. Und wenn ich das machen könnte, beantwortet Gott uns denkenden, kritischen Menschen eigentlich Fragen? Und falls ja, kommt da was Anständiges dabei raus? Hat er dann wirklich für uns eine gute Botschaft, ein Evangelium, wie es ja dann heißt eben, ne? Eine tolle Post für uns? Und ich glaube, das hat genau diese Frage hat sich vor 2000 Jahren schon mal einer gefragt. Und das war ein ernsthafter Theologe, der zur religiösen Gruppe der Pharisäer gehörte und Nikodemus heißt. Dessen Gespräch mit Jesus können wir im Johannesevangelium im Kapitel 3 nachlesen. Es müsste hinten auch die Bibelstelle dazu kommen, dass ihr mitlesen könnt. Ich lese mal vor, ein Stückchen. Einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wenn ich neu geboren wird, kann ich in Gottes neue Welt kommen. Das ist erstmal das ist der Anfang davon, das ist erstmal eine etwas seltsame Unterhaltung. Was will dieser Nikodemus eigentlich von Jesus? Kommt er dahin, um Informationen von ihm zu bekommen oder ihm ein bisschen einzuschmeicheln? Möchte er vielleicht auch doch eine Antwort hören? Und wenn ja, sind wir wieder beim Deep Thought-Problem, auf welche Frage eigentlich? Er stellt ja gar keine Frage. Aber schauen wir uns mal die Worte mal genau an, die da gesagt werden. Also der Nikodemus redet Jesus am Anfang dieser Stelle mit dem Wort Meister an. Im Original steht da Rabbi, also eine Respektsbezeichnung, das ist so ein Gimme-Five für einen religiösen Führer wie den Nikodemus, der das da ausspricht zu jener Zeit. Der Nikodemus gehört zu einer herrschenden religiösen Schicht und es ist eigentlich mal ganz toll, dass er zu einem ungelernten Wanderprediger, einem nicht studierten Wanderprediger aus Galiläa da sowas sagt. Ne? Sagt, du bist ein Meister, ein Rabbi, jemand, den ich ganz hoch schätze, den ich anerkenne. Aber warum die Ehre? Nikodemus sagt es selbst, warum er ihm diese Ehre so gibt, nämlich die Wunder, die Jesus getan hat. Wer natürlich die Evangelien kennt, weiß, es passieren vor dieser Stelle und es passieren nach dieser Stelle extrem wundersame Dinge, die durch Jesus hervorgerufen werden, wo Jesus dabei ist, wo Jesus Leute heilt, wo Jesus Leute von Tode auferweckt, wo er ganz, ganz seltsame Dinge macht, Dämonen austreibt, allerlei seltsame Sachen macht, die natürlich extrem auffällig sind. Und diese Wunder machen den Religionstheoretiker Nikodemus sprachlos und auch fragend. Wie es auch heute noch so ist. Also es gibt ja viele schlaue und gelehrte Geistliche, zum Beispiel allen voran mein Liebling Papst Benedikt der 16., der gerade in Afrika unterwegs ist, so die Erfüllung der Hoffnung vieler christlicher Intellektueller. Und so jemand wie ehemaliger Kardinal Ratzinger, der weiß natürlich eine ganze Masse, der weiß, was den christlichen Glauben ausmacht, der hat Theologie studiert, der ist Weltmeister als Spieler und als Trainer, wie Franz Beckenbauer jetzt sagen würde. Aber wann hat Benedikt eigentlich das letzte Mal, sagen wir mal, einen AIDS-Kranken geheilt? Oder vielleicht einen Toten aus dem Leben zurückgeholt? Also so viel ich weiß, nie. Weiß nicht, vielleicht kommen solche Geschichten immer so nach dem Tode eines Papstes dann hoch oder so, aber so viel ich weiß bislang nie. Und so würde man heute sicherlich auch irgendeiner Person, die nicht ein hoher geistlicher Leiter ist, aber so ein Zeug macht, die Wunder produziert, Ehrerbietung entgegenbringen aus der geistlichen Schicht. Und da kommt natürlich auch gleichzeitig ein bisschen Neugierde hoch. Was ist das eigentlich für einer, der sowas kann? Hat er das vielleicht von Gott? Und wie funktioniert der Trick eigentlich? Oder, mal seriöser ausgedrückt, hat da jemand eine besondere Gabe, einen besonderen Draht zu Gott? Und dieser Nikodemus, und manche von uns vielleicht auch, da sind ja schon Leute, die beschäftigen sich viel mit Gott in ihrem Leben. Die lesen die Bibel, die gehen in Gottesdienste, manche studieren sogar Theologie vielleicht halt und die versuchen, Leben mit Gott zu führen, aber die sehen dann so jemanden, der durch die Gegend läuft und Wunder tut und so mit so einer liebevollen Art hat und die fragen sich in dem Moment natürlich, was fehlt mir eigentlich dabei? Warum klappt das bei mir nicht? Und was zeichnet dann diese andere Person, was zeichnet diesen Jesus eigentlich aus? Lässt sich das überhaupt erklären, dass dann ein Mensch, oder vielleicht so nochmal pointiert, ein Mensch überhaupt so etwas vollbringen kann, so eine Dichte von wundersamen Dingen? Und dann war es damals natürlich noch so, dass diese Lehrer des Volkes Israel, die kannten das Alte Testament, sie kannten die alten Schriften, und da gab es Propheten, die haben so einen Retter, einen Messias vorher gesagt, die warteten eigentlich auf den Retter, und das Judentum wartet ja heute noch auf einen Retter. Weil sie denken, Jesus ist das nicht. Und die warten auf diesen Messias, der angekündigt wurde von Gott über die Propheten. Und dann denkt man sich vielleicht auch, ist er das jetzt vielleicht? Kleine lustige Geschichte am Rande. Ich habe mal vor Jahren, habe ich mal in der Zeitschrift Die Zeit, in der Wochenzeitschrift Die Zeit, mal einen Artikel gelesen über einen jüdischen Rabbi in New York, wo ganz viele fromme Juden gedacht haben, das ist jetzt echt der Messias. Das ist der so weise Rabbi, der hat so viele tolle Sachen gemacht und der hat so eine klare Einsicht und so. Und dann haben sie den dann mal ein bisschen älter werden lassen. Und irgendwann hat dann der Rabbi gesagt, nee, irgendwie doch nicht und so. Ne? Also der ist zwar ganz nett, aber ich bin es halt nicht. Ne? Aber diese Frage beschäftigt die Juden, seit diesen Prophetien aus dem Alten Testament kommen, ist es vielleicht der Messias? Ich denke, dass wir heute genauso an so jemanden herangehen würden, der dadurch auffällt, dass er dauerhaft Wunder vollbringt. Nicht nur ein einziges Mal, nicht vielleicht nur mal so ein zufälliges Gebetswunder, ich bete mal für jemanden, der wird gesund oder sowas, sondern in einer totalen Dichte, in einer totalen Auffälligkeit, in einer öffentlichen Wirksamkeit, dass vielleicht bei uns darüber die ganze Presse auf der ganzen Welt berichten würde, dass da wundersame Dinge geschehen. Und dann ist das noch eine Person, die nicht irgendwie offenkundig egoistische Ziele verfolgt. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe eine besondere Gabe, die vielleicht auch eine besondere Heilgabe haben, angefangen von besonders begabten Ärzten bis zu Leuten, die auch von sich selber behaupten, sie wären Wunderheiler und wo es in einem gewissen Umfang dann auch passiert. Aber oft ist es dann so, dass die Leute auch davon leben und dass man ihnen dann nicht richtig so abnimmt, dass das jetzt eine vollkommen uneigennützige Tat ist, die ja vollbringen. Ja, aber wer ist dieser Jesus? Wer ist das? Ja, ist das jetzt ein Scharlatan? Ist das jemand, der das alles nur geschickt inszeniert? Das stimmt vielleicht alles gar nicht. Kann man sich aber auch kaum vorstellen bei den ganzen Zeugen. Oder es ist vielleicht ein begabter Geistesmensch. Irgendjemand, der es ein bisschen mehr ergriffen hat als ich selber. Obwohl er nicht studiert hat, hat er vielleicht irgendeinen Zugang, irgendeinen Draht, den ich nicht habe. Oder es ist zumindest einer, von dem ich was lernen kann. So ein jemand, der unbedingt in die Riege der A-Promis der religiösen Prominenz reingehört. Und das ist jetzt der Nikodemus in diesem Gespräch, trotzdem, obwohl er ihn mit Meister anredet, trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, denn gleich hinterher kommt eine ganz harte Einschränkung. Er sagt nämlich, Meister sagt er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Also er nimmt die Erwartungshaltung in seiner eigenen Sprache erstmal ein bisschen runter und er holt die Ausnahmeerscheinung zurück auf den Boden des für ihn Verständlichen, indem er diesen Jesus erstmal als Lehrer tituliert. Er stellt dann eigentlich auch gar keine Frage, er sagt das einfach nur so. Na, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst. Oder schwebt da so ein bisschen, es steht doch irgendwie eine Frage im Raum, die nicht ausgesprochen ist. Bist du eigentlich mehr? Was sagst du eigentlich über dich? Sagst du das gleiche über dich wie der alte Rabbi in New York? Oder kannst du mir vielleicht verraten, was es mit Gott näher auf sich hat? Und jetzt geht Jesus hin und antwortet auf diese stille Frage. Und seine Antwort ist auch nicht das, was dem Fragenden sofort gefällt. Wenn er an den Videoausschnitt gerade denkt, da sagt die Frau auch, ich glaube nicht, dass dir die Antwort gefallen oder dass euch die Antwort gefallen wird. Und so ein bisschen so hört sich das fast hier auch so an. Also Jesus hätte fast auch sagen können, ich glaube Nikodemus, was ich jetzt sage, das wird dir nicht so sehr gefallen. Er sagt nämlich, wiederholt, ich will dir etwas sagen, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Er sagt, dass es da eine neue Welt bei Gott überhaupt gibt und dass man nicht einfach in diese Welt hineinkommen kann, sondern dass da so etwas wie ein kompletter Neustart erforderlich ist. Jesus spricht hier in einem Bild und redet von Geburt. Und das ist zugegebenermaßen eine extrem seltsame Antwort und bei näherem Hinsehen auch eine unglaubliche Provokation diesem Nikodemus gegenüber. Ja, sie bedeutet nämlich eigentlich, Nikodemus, sei nicht böse, aber du kannst eigentlich nicht verstehen, was die Antwort auf die Frage ist, da du nicht einmal die richtige Frage kennst. Dir fehlt die Grundlage. Ja, also eigentlich im Prinzip muss ich dir sagen, alle Systeme runterfahren, Neustart nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, und er sagt, du meinst ja bereits etwas zu wissen, Gott aus Büchern zu kennen. Und das ist ja auch die Erwartungshaltung, mit der jemand reinkommt, der sich sein Leben lang ernsthaft, theologisch mit Gott auseinandersetzt. Er denkt vielleicht, ihm fehlt nur so ein ganz kleines bisschen Wissen, eine Einsicht, eine Erkenntnis und dann läuft's vielleicht. Wenn mir jetzt eine so eine tolle, bevollmächtigte Person vielleicht noch so diesen letzten Schnipsel noch mitgibt, halt, dass ich das dann endgültig verstehe. Und so ähnlich wie diese Suchenden im Peranhalter durch die Galaxis, die lassen einen intelligenten Rechner 7,5 Millionen Jahre mit dem Problem durchlaufen und dann erwarten sie, dass dann die ultimative Einsicht kommt, dass da irgendwas ausgespuckt wird und dann haben sie diese ultimative Einsicht, die sie sich zu Hause einrahmen können als Wahlspruch an die Wand und konservieren das für die Ewigkeit und haben jetzt auf Ewigkeit die Wahrheit gepachtet. So stellen sich das die Leute in veränderten Galaxis vor, die da fragen. Und so stellen wir uns das vielleicht auch manchmal vor, wenn wir so eine Frage stellen. Aber Jesus sagt zu Nikodemus, dir fehlt nicht nur irgendetwas. Es ist nicht nur ein kleines Bruchstückchen noch, was nicht da ist, sondern es muss was ganz Neues passieren. Was total radikal Neues. Das ist erstmal ein harter Vorhalt. Wenn wir uns jetzt in diese Gesprächssituation reinbegeben und uns in die Situation von Nikodemus reinversetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so ähnlich gekontert hätten, wie Nikodemus es dann auch tut. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Das ist eigentlich eine ziemlich berechtigte Frage. Ich meine, okay, das mit der Geburt ist ein Bild, aber wie soll denn das bitte laufen? Ich meine, ich denke mal, dass Nikodemus nicht gedacht hat, halt, dass man tatsächlich in den Mutterleib krabbeln muss und bei Null starten muss, aber er war bestimmt erstmal durch diese Frage extrem verdutzt und hat erstmal so eine Frage gestellt, ja, die in die Richtung ging, wie soll es denn gehen? Und das Nullbeginn, das Neugeborene, das wissen wir, das klappt rein biologisch gesehen nicht. Wir können nicht wieder zurück in den Mutterleib krabbeln, unsere Mutter, die würde uns was schimpfen, wenn wir das tun würden. Und es würde dann auch effektiv nichts bringen. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen schade, dass das nicht geht. Ne? Wäre es nicht toll, nochmal ganz von vorne bei Null anfangen zu dürfen? Aus den Fehlern zu lernen, die wir schon gemacht haben, und das Leben nochmal so ganz neu zu beginnen, wie wir uns das wünschen würden. Alle bösen Klippen umschiffen, so an denen wir uns irgendwann mal die Knie blutig geschlagen haben. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass wir alle mit blutigen Knien hier rumlaufen. Und dann das Richtige tun, so die richtigen Menschen treffen, alle Fettnäpfchen umgehen, die wir im Leben reingetrappelt sind bisher. So den Mist weiträumig zu umschiffen, von dem wir von vornherein schon mal sehen, dass da Mist ist. Und vor allen Dingen dann diese blöden Altlasten nicht mehr mit uns rumzutragen, die wir wie so einen Rucksack geschultert haben. Und dann irgendwie so einen unbegrenzten Bonus mit uns zu führen. Wäre doch super, oder? Wenn man so immer machen könnte. Aber geht das? Und wie soll es denn gehen? Und jetzt die Frage von Nikodemus an Jesus. Hast du die Antwort darauf? Hat er. Er bekräftigt nämlich nochmal, ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Also Jesus wiederholt das eigentlich nochmal, was er das erste Mal gesagt hat. Ja, stimmt, ich habe es gerade gesagt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur diese Neugeburtsgeschichte. Und jetzt erläutert er das auch ein bisschen und sagt, in Gottes neue Welt kannst du kommen durch Wasser und durch Gottes Geist. Macht die Sache irgendwie auch nicht einfacher. Ne? Ja, was im Himmelswillen meint er jetzt schon wieder damit. Ne? Also was ist was für ein Wasser, was für ein Geist, welcher Geist? Das hören wir so, Wasser, Geist, okay, wir können uns vielleicht ein paar Bilder da vorstellen, was da vielleicht mit gemeint sein sollte. Für den jüdischen Theologen vor 2000 Jahren dürften diese Aussagen intellektuell aber durchaus verständlich gewesen sein. Also Wasser ist heute noch und ist damals auch in der Zeit gerade ein Symbol für Reinigung gewesen. Abwaschen von Schmutz, den man mit sich trägt, mit dem wir uns als Menschen verunreinigen. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Zeug, mit dem wir vielleicht mal gerne zur Beichte gehen würden, sondern so grundsätzlich die Haltung, dass ich als Mensch alles im Griff habe. Das Vertrauen auf die eigene Leistung. Der Daniel hat ja gerade so ein bisschen in seinem Bericht erzählt, halt, dass man irgendwie manchmal so an die Grenzen kommt und irgendwie feststellt, dass das mit der eigenen Leistung eine Zeit lang funktioniert, aber nicht so die Endlösung in meinem Leben ist. Und letztendlich ist ja immer dieses Vertrauen auf eine eigene Leistung eine Abgrenzung davor, vor Gott offen zu sein. Und so sein Licht in mein Leben reinzulassen, und zwar in jede Ecke. Nein, in jede Ecke. Ne? Also auch in die, an die du gerade denkst, in die du noch nie so einen hast reinschauen lassen. Und Gott sollte da vielleicht auch nicht reinsehen, in die Ecke, an die du gerade gedacht hast. Ne? Und du denkst vielleicht, ich stecke mal meinen Kopf in den Sand, dann sieht man mich nicht. Und was er meint, vielleicht in der Form hier, eine Form von ehrlicher Selbstbeurteilung, so eine kleine Kapitulation vor Gott, so im Angesicht meiner Schwächen, einfach eine ehrliche Offenheit, dass es so ist, wie es ist, dass ich gerade in der Situation so dastehe, wie ich bin, einen Hilferuf an Gott. Also ein bisschen so ähnlich, wie sich damals vielleicht die Leute, kurz bevor dieses Gespräch mit Nikodemus war, schon mal haben taufen lassen, nämlich von Johannes dem Täufer. Das ist ja im Neuen Testament eine Figur, die aufgetaucht ist und gedacht hat, ihr solltet euch taufen lassen, so irgendwie zu, um dementsprechend so einen Reinigungsprozess zu machen. Und ich taufe euch jetzt mit Wasser, hat Johannes gesagt, und später wird da einer kommen, der wird euch mit Wasser und Geist taufen. Und Gottes Geist, das Zweite, was Jesus hier anführt, und was auch der Johannes da ja schon gesagt hat, dass das irgendwann mal kommen wird, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht da war, da wurde noch nicht mit Wasser und mit Geist getauft, sondern nur mit Wasser. Gottes Geist ist eben etwas, was von Gott kommt. Das ist ein Geschenk einer tiefen Gemeinschaft mit Gott. Gott kommt mir so nah, wie es eben geht, nämlich nicht nur neben mich, nicht nur als Gegenüber, sondern in mich rein. Und wenn man jetzt so für die Computerfreaks das so vielleicht als Bild bringt, irgendwie, dann ist es ein Neustart. Neustart ist vielleicht die Geburt beim Computer mit einer komplett neuen Software und diesmal sogar mit einer lebendigen Software in einem ganz engen Netzwerk mit Gott. Ich könnte auch sagen, das ist vielleicht so eine Art Mann im Ohr oder vielleicht besser im Herzen, der mich Gott verstehen lässt. Und das ist in der Tat was ganz Neues, das ist nicht irgendwie ein Update, nicht irgendwie was, wo ich was drauflade und was das Programm ein bisschen besser macht, sondern das ist ein komplett neues Leben. Jesus erklärt da ein bisschen weiter an der Stelle. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will, du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Dann heißt es an der Stelle, Nikodemus ließ nicht locker. Wie soll das nun vor sich gehen? Ja, also sein Ausruf ist, Jesus erklärt es nochmal ein bisschen genauer, führt das nochmal ein bisschen aus, wie ich da gerade schon auch das vorgespannt habe halt. Letztendlich ist das Entscheidende, ist Gottes Geist, der in mein Leben reinkommt und was Neues macht. Und das ist irgendwie nicht etwas, was ich im Griff habe, was ich steuern kann. Sondern es ist ein bisschen wie beim Wind. Das ist etwas, was passiert und was ich zulassen kann, aber nicht etwas, was ich programmieren kann. Und Nikodemus sagt, okay, das klingt jetzt ganz vernünftig irgendwie, und das ist vielleicht auch etwas, was ich mit meinem geistlichen Hintergrund verstehen kann, aber wie soll das jetzt einfach praktisch funktionieren? Und man merkt jetzt auch an der Stelle, das ist ein Gespräch, das ist kein Streitgespräch zwischen Nikodemus und Jesus, sondern der will es wirklich wissen. Der ist wirklich ernsthaft an der Lösung interessiert. Und möchte jetzt von Jesus einfach wirklich eine Antwort haben, wie denn das Ganze ganz praktisch in seinem Leben umgesetzt werden kann. Ja, und Jesus sagt dann darauf, in der Fortsetzung der Stelle, du bist doch ein anerkannter Gelehrter in Israel und müsstest das eigentlich verstehen. Glaube mir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Ich kann ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum Jesus an der Stelle so tut, als wenn alles sonnenklar wäre. Also okay, Jesus hat Wunder getan, der Nikodemus kennt die Schrift, ja, und kann sich vielleicht ein Bild davon machen, was so im Alten Testament über den Messias gesagt ist und wenn er mal kommt und was da alles so passiert halt. Ne? Und er erlebt Jesus als jemand, der selbstlos ist, weise, liebevoll, verständlich. Ja? Aber was soll jetzt eigentlich sein? Vielleicht hat er eine Ahnung davon, dass das mit Jesus näher los ist. Und vielleicht ist diese Ahnung prägt sich ja bereits dadurch aus, dass er jetzt diesen Schritt macht und mit ihm darüber redet halt. Ne? Aber es ist ja trotzdem die Frage, was soll er denn mit diesem Gegenüber jetzt machen? Da sitzt jetzt Jesus dir gegenüber. Ne? Wie soll er darauf reagieren? Er sitzt ja Mensch vor mir. Ne? Und vielleicht ist dieser Mensch sogar der Messias. Vielleicht kommt er da wirklich in einer himmlischen Mission und erzählt mir da gerade irgendwas. Aber was ist denn jetzt mein Part? Gibt es einen Masterplan, ein System? Habe ich eine religiöse Praktik irgendwie? Kriege ich jetzt eine Lizenz zum Wundertun auf dem rosa Papier irgendwie überreicht? Halt, ne? Ist ja eine gute Frage. Ne? Und Jesus sagt dann weiter, trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir nicht einmal, wenn ich euch von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Jetzt wird Jesus ganz praktisch. Jetzt wird er den Nikodemus so auf die reale Welt zurückhalten. Er sagt, so, guck mal, was passiert ist. Du kommst jetzt zu mir wegen den Wundern, die in den letzten paar Wochen passiert sind und von denen du da Kenntnis bekommen hast. Halt, ne? Du siehst, Wunder, Vollmacht. Ne? Und was bedeutet das? Und jetzt lässt er im Text die Bombe platzen. Er sagt nämlich, Jesus sagt in dem Text weiter, es gibt nur einen, der zum Himmel hinaufsteigt, der Menschensohn, der vom Himmel herabgekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Dann berichtet Jesus von einer alten Geschichte, die natürlich allen jüdischen Gelehrten bekannt war und die vielleicht auch manchen von euch bekannt ist halt. Da gab es halt mal so eine Geschichte, wo eben wo das Volk Israel in einer Schlangenbedrohung gerade drin war und Giftschlangen, die also den Leuten dann eben dementsprechend unten in die Extremitäten gebissen haben und dann sind sie daran gestorben. Und da hat Gott sich was einfallen lassen, er hat nämlich eine Schlange an einem Pfahl aufrichten lassen und all die Leute, die auf diese Schlange geguckt haben, denen konnte nichts passieren. Und dieses Bild gebraucht Jesus jetzt hier in der Situation und spätestens jetzt muss der Groschen fallen. Jesus also muss zumindest der Groschen bei Nikodemus fallen in der Situation. Jesus offenbart ihm nämlich, wer er ist. Ja? Nämlich er redet vom Menschensohn, dieser Begriff. Und der Menschensohn wird in der Bibel immer verwendet als ein Begriff für den Mensch, der von Gott kommt und der Gott ist. Also die Person, dieser Messias, der tatsächlich auf die Welt kommt und der von Gott ausgegangen ist und der Gott selber ist. Und er sagt, du musst dem vertrauen und dieses Vertrauen ist die Eintrittskarte in das neue Leben mit Gott. Und damit sagt Jesus was ganz Radikales, was für uns auch ganz seltsam ist. Der Masterplan, das ist kein theologisches System. Fast alle Religionen auf der Welt beruhen auf theologischen Systemen, dass man Glaubenssätze glaubt, die annimmt, die dann praktiziert, bestimmte Taten tut, bestimmte Opfer bringt, irgendwas macht halt. Aber der Masterplan, den Jesus anbietet, das ist nicht die Antwort, die wir uns vorstellen. Das ist ein bisschen 42, was da kommt. Er sagt nicht, du sollst das und das tun, sondern er sagt, der Masterplan ist die Beziehung zu einer Person, nämlich zu Gott selbst. Und zwar der Gott, der in Menschengestalt mir hier gerade begegnet, Jesus, und dann mir verspricht, dass er dann mit seinem Geist so nah zu mir kommt, wie es mir ja nicht geht, nämlich in mich hier rein. Und warum eigentlich? Was soll das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine komische Geschichte? Und jetzt kommt einer der schönsten und deswegen sicherlich auch bekanntesten Verse des Neuen Testamentes. Müsste die nächste Folie sein. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn geglaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich denke, das habt ihr alle schon mal gehört, diesen Vers, den haben wir bestimmt auch schon ganz oft hier gesagt, Johannes 3,16. Und weiter sagt er an der Stelle, und erklärt weiter damit, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, denn damit niemand seine Taten sehen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. An ihm zeigt sich, Gott selber bestimmt sein Handeln. Und das ist die Anfrage an uns, die in der Tat radikaler nicht sein kann. Also Jesus fragt eigentlich an der Stelle Nikodemus, willst du mir glauben, mir Jesus Christus, dem Menschensohn? Und die Antwort von Nikodemus lesen wir interessanterweise an der Stelle nicht. Finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn ich mir diese Nikodemus-Passage aus dem dritten Kapitel vom Johannes-Evangelium anschaue, das endet im Off. Es gibt keine Auflösung, Nikodemus antwortet darauf nicht. Man könnte jetzt einige Schlussfolgerungen ziehen. Nikodemus taucht im Johannes-Evangelium dann noch einige Male auf, in einer Art und Weise, wo man denken könnte, dass er zumindest stark mit Jesus sympathisiert. Einmal verteidigt er ihn mal in einer Streitrede ganz am Ende, bei der Grablegung ist er mit dabei und tut was Gutes dafür. Man könnte denken, dass Nikodemus schon sich Jesus zugenähert hat. Aber es wird nichts Genaueres gesagt. Aber diese Frage, die am Ende von Jesus dort eigentlich in den Raum gestellt wird, die bleibt offen, die bleibt an Nikodemus offen, die bleibt auch heute für uns noch offen. Weil diese Frage ist nämlich genau die gleiche Frage, die eigentlich die zentrale Frage ist, ob wir das glauben und ob wir das so annehmen wollen. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was sind so die wichtigen Dinge, die man da vielleicht rausnehmen kann? Das bedeutet für uns, dass Jesus uns nicht den letzten Kick für ein ultimativ geistliches Leben aus eigener Kraft geben will, wenn er so spricht, sondern er stellt uns vor eine Entscheidung. Reich Gottes oder nicht? Und man muss dazu sagen, knapp vorbei ist auch daneben. Und wer dabei sein will, der braucht zwei Dinge, sagt Jesus, nicht drei Dinge, sondern zwei Dinge. Wasser, das heißt irgendwie so ein bisschen das hinter sich lassen des Alten, irgendwie erkennen, dass ich das Alte hinter mir lassen muss, dass es ein altes Leben ist. Und er braucht Geist, Gottes Geist, den er durch den Glauben an Jesus bekommen kann. So verspricht Jesus das an der Stelle. Und der zweite Punkt ist, dass der christliche Glaube, das wird ganz, ganz oft missverstanden, nicht der Glaube an ein Buch ist. Wir fuchteln ja hier unheimlich oft mit der Bibel rum und wir lesen auch gerne in der Bibel. Ich persönlich lese auch sehr gerne in der Bibel. Aber ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube daran, dass die Bibel ein sehr wertvolles Buch ist. Was im Übrigen auch, ja, heute geht es ja eigentlich um die Frage, Gott erklärt die Welt. Ne? Es gibt ganz, ganz, ganz viele weise Dinge, die man trotzdem aus der Bibel rauslesen kann, die aber nicht die Zentralfragen sind, sondern die halt, die ist ein bisschen, die mir aus der Beziehung zu Gott heraus nochmal eine besonders gute Erklärung sein können, wie mein Leben gelingen kann, wie ich einfach Dinge annehmen kann, die ich umschiffen kann. Aber die helfen mir nicht grundsätzlich. Das grundsätzliche Problem ist das, was Jesus hier anspricht. Reich Gottes oder nicht in meinem Leben. Und der christliche Glaube ist deswegen nicht ein Glaube an ein Buch, sondern an einen Gott, der mir durch Jesus und mit dem Heiligen Geist so nahe kommt, wie es eben geht. Es ist eine Beziehung und keine Erfüllung von Spielregeln. Und deswegen, weil das so ist, weil es eine Beziehung und nicht eine Abfolge der Erfüllung von Spiegelregeln ist, ist der Glaube flexibel und wandelbar, weil er auch die Beziehung pausenlos anhält und sich immer wieder in neue Richtungen, in neue Perspektiven wandeln kann. Und ich muss an dieser Beziehung dranbleiben. Also ich habe es nicht irgendwann eingerahmt und nagel mir die Wahrheit in einem Goldrahmen an die Wand, sondern es ist ein lebenslanger Prozess, wo ich drinstecke und wo ich in einer Beziehung mit Gott Dinge erfahren kann, wenn ich möchte. Und wenn ich irgendwann mal aufhöre, das zu tun oder es nie mache, dann verpasse ich das Wesentliche. Dann bekomme ich nämlich Gott nicht live mit. Der dritte Punkt ist, dass der Beginn, wie Jesus ihnen hier sagt, das Neugeborenwerden, und haltet euch nicht zu sehr an dem Begriff fest, der ist auch ein bisschen überstrapaziert worden die letzten paar Jahre, fand ich, mit der Neugeburt. Das ist ein Bild. Man kann auch sagen Neustart, Hochfahren, der neue Hochfahren halt, ne? Dass dieser Neuanfang ein mutiger Glaubensschritt ist und den ich vielleicht am Anfang nochmal so ein bisschen staunen, vielleicht noch ein bisschen Schlafdreck im Augen irgendwie einfach mal annehme, einfach mal glaube, dass Gott so ist, wie er mir in Jesus nahe kommt. Und zwar eben, wie er da sagt, nicht um zu richten, sondern um zu retten. So ein bisschen vielleicht, ich schmiege mich an einen Löwen, was man ja normalerweise nicht tun würde, halt, weil ich darauf vertraue, dass dieser Löwe mich bedingungslos liebt, wenn er sogar den Tod für mich nicht scheut. Weil er irgendwie so total bis zum Äußersten bereit ist, nur mir klar zu machen, wie wichtig ich ihm bin, und weil er möchte, dass mein Leben gelingt. Ich muss zu diesem Thema auch sagen, also für all die Leute, die für die das schwierig ist, die eigentlich lieber doch vor dem Computer stehen würden und eine ausgefeilte Antwort schwarz auf weiß hätten halt, ne? All den Leuten kann ich sagen, bei mir in meinem Leben ist es eigentlich so gewesen, dass mir die fortlaufenden Fragen, selbst dann, als sie mir intellektuell beantwortet wurden, nicht geholfen haben. Also ich habe mal ganz am Anfang, als ich mal intensiver angefangen habe, mich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, 2 Jahre in einem Kreis gesessen von Leuten, die mal gemeinsam in der Bibel gelesen haben. Und das war sehr grundlegend. Also wir haben uns dort sehr, sehr intensiv die Evangelien angeguckt und wir hatten da sehr, sehr schlaue Leute, die dann schon ganz lange in der Bibel gelesen hatten und wussten, was das alles bedeutet. Und dann habe ich so 2 Jahre lang immer tiefer ein Verständnis dafür bekommen, was da eigentlich wirklich drinsteht. Am Anfang liest man so eine Bibel und greift sich irgendwas aus und denkt sich, ach, so ist das gemeint. Aha. Und aber man versteht noch nicht so ganz den Zusammenhang. Irgendwann so nach 1-2 Jahren hat man ein gesundes Fundament. Und ich habe also sozusagen die Gebrauchsanweisung gelesen. Und dann war ich 2 Jahre lang in diesem Kreis und ich habe Gott persönlich nicht erlebt. Sondern ich habe halt nur erlebt, dass andere Leute Gott erleben und dass ich persönlich immer schlauer werde, die Bibel zu verstehen. Und dann ist mir eines Tages mal klar geworden, nicht dadurch, nicht dass es da irgendwie so einen ultimativen Kick irgendwie gibt, sondern mir ist eines Tages mal klar geworden, du wirst immer so bleiben, wenn du nicht den Schritt gehst und einfach jetzt mal darauf vertraust, dass das, was du dort für richtig erkannt hast, was also auf dem Papier als richtig dasteht, nicht einfach mal selber ausprobierst. Einfach den Blick auf Jesus richten und daran glauben, dass das, was er mir dazu spricht, dass das wirklich wahr ist. Und das einfach mal für mich persönlich in Anspruch zu nehmen. Und alles, was mich in meinem ganzen christlichen Leben irgendwann mal nach vorne gebracht hat, das war letztendlich nicht das Verstehen von irgendwelchen geistlichen Wahrheiten, sondern es war, Schritte zu gehen. Schritte zu gehen, wo andere Leute mich ermutigt haben, bei denen ich in ihrem Leben erlebt habe, da ist irgendwas passiert. Ein Beispiel war mal zum Beispiel, als ich damals in meinem Examen war, da hätte ich mal aus menschlich vernünftiger Betrachtungsweise auf eine ganz bestimmte Prüfung konzentriert lernen müssen. Das habe ich mir auch so eingerichtet, dass ich mir so 2 Tage frei halte in meiner Examenszeit, wo ich ganz konkret auf diese Prüfung lerne. Und da ist damals eine Anforderung auf mich zugekommen, da war ich gerade so 2 Jahre Christ und ich habe sehr, sehr deutlich von Gott was gehört. Gott hat er mich da angesprochen und gesagt, nee, geht nicht mit den Lehren, ich habe eine Aufgabe für dich, die du erfüllen musst. Eine sehr unangenehme Aufgabe, wo ich jemandem helfen musste, was sehr, sehr zeitintensiv war. Und dann ist es natürlich ein mutiger Schritt, dann zu sagen, okay, ich lasse das jetzt bleiben. Und das war so einer der ersten Schritte, wo ich das wirklich ganz mutig gemacht habe, okay, alles klar, das ist deine Verantwortung, ich mache das jetzt einfach mal. Ich lerne nicht auf diese Klausur, es ist dein Examen, viel Spaß. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass diese Klausur, obwohl ich nicht darauf gelernt habe, eine meiner besten Klausuren aus dem Examen gewesen ist. Also Gott hat das in der Situation, hat das belohnt, dass ich da diesen Glaubensschritt gegangen bin. Und sowas erfährt man nicht, wenn man diesen Schritt nicht geht. Wenn ich nur theoretisch weiß, dass das vielleicht passieren könnte. Sag ich nochmal zum Abschluss noch mal was. An zahlreichen Stellen in der Bibel wird bezeugt, dass man so die Tiefe und die Hintergründe des Glaubens und der Bibel erst dann versteht, wenn man gewagt hat, so einen Glaubensschritt zu gehen. Also auch so ein bisschen mal so einen tieferen Einblick dazu bekommen, wie eigentlich die Welt tatsächlich von Gott aus aussieht. Und das stimmt absolut. Kann ich auch 100%ig bestätigen. Wer mal so einmal in seinem Leben erfahren hat, dass der Heilige Geist in sein Leben reinkommt, der kann ein Lied davon singen, wie klar plötzlich alles wird, wie deutlich so ein paar Bibelstellen irgendwie werden, die ich vorher in meinem Leben nie verstanden habe, oder wie deutlich mir gewisse Dinge werden, die im Leben passieren. Oder mir werden manchmal sogar Zusammenhänge klar, so wie auf der Welt einiges zusammenfunzt halt. Und aber das ist nicht das Ziel, sondern das ist eine Folge. Das Ziel ist das, was Jesus sagt, ist mit dabei zu sein in Gottes Reich, wie Jesus das anbietet. Und überhaupt ein Leben kennenzulernen, was den Namen Leben in diesem Sinne überhaupt verdient, nämlich ein Leben mit Gott. Und der Schatz dabei ist nicht eine Erkenntnis, sondern der Schatz ist so, dass man ein Leben lang erfahren darf, dass Gott bei mir ist in jeder Situation, in mir ist, um mich ist und dann auch in Ewigkeit bei mir sein wird und nicht bei ihm. Dann schließe ich noch mit einem Papstwort aus Afrika, ganz frisch aus einer Predigt von Benedikt XVI, der hat vor ein paar Tagen gesagt, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass ohne Christus das Leben unvollständig ist und eine fundamentale Wirklichkeit fehlt, dann müssen wir tatsächlich auch überzeugt sein, dass wir an niemandem ein Unrecht begehen, wenn wir in Christus zeigen und ihm die Möglichkeit geben, so zu seiner wahren Authentizität zu finden. Ja, die Freude geben, das Leben gefunden zu haben. Im Gegenteil, wir sollen es sogar tun, es ist unsere Pflicht, allen diese Möglichkeit anzubieten, damit sie das ewige Leben erlangen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.